Herzlich willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.
Herzlich willkommen, liebes Dolomitenstadt-Publikum, zu einer neuen Folge von Reden hilft. Heute wollen wir über Osteoporose sprechen, eine Krankheit, die sehr viele Menschen betrifft. Und wenn Sie jetzt denken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, von Osteoporose nicht betroffen zu sein, nur weil Sie keine Knochenbrüche und keine Schmerzen haben, dann zahlt es sich für Sie besonders aus, unseren Podcast bis zum Ende anzuhören. Denn Sie haben falsch gedacht. Die Erkrankung selbst ist nämlich absolut schmerzfrei. Und das ist ja das Heimtückische an Osteoporose. Sie kommt leise und schleichend. Und dabei können wir eigentlich sehr viel schon vorbeugend für unsere Knochengesundheit tun. Und auch darüber werden wir heute sprechen. Mein Name ist Evelyn Gander und ich freue mich sehr, dass ich heute die Elisabeth Feichter hier bei mir habe, eine Expertin von Osteoporose, schon jahrelange Leiterin der Selbsthilfegruppe hier in Osttirol und hat sehr viel sich ausgebildet in diesem Bereich. Und mit ihr freue ich mich heute zu sprechen. Und gleich die Frage, Elisabeth, an dich. Was hat es auf sich mit der Bezeichnung leise Krankheit, so wie die Osteoporose auch genannt wird?
Ja, Evelyn, es ist so, wie du erzählt hast, wie du es beschrieben hast. Man spürt nichts. Man wird erst hellhörig, wenn plötzlich ein Knochenbruch auftritt. Und vor allem muss man beachten, dass der Knochenbruch nicht durch einen sehr heftigen Sturz auftritt, sondern manchmal ist es ganz ein Bagatell, nur Bagatellsturz, wenn man sich nur ganz kurz ein bisschen anschlägt oder nur aus der Sesselhöhe, von der Sitzhöhe runterstürzt. Und es ist schon mords ein Knochenbruch passiert. Das lässt darauf schließen, dass da etwas nicht stimmt mit meinen Knochen.
Aber auch wenn man jetzt keine Knochenbrüche hat, dann kann das schon sich im Körper schon, der Knochenmasse kann sich schon abbauen, auch wenn man das gar nicht spürt und auch keine Knochenbrüche hat.
Ja, selbstverständlich. Vor allem im Alter bauen die Knochen selbstverständlich bei allen Menschen ab im Laufe des Lebens. Aber es sind auch viele, viele andere Gründe, die dazu führen. Vor allem soll man beachten, ob die Eltern vielleicht, vor allem die Mütter, Knochenbrüche gehabt haben, ob die Osteoporose vielleicht schon in der Familie vorher war. Vor allem die Frauen, von denen her ist es ja meistens bekannt. Das wäre zum Beispiel ein Hinweis. Oder ob ich mir selber vielleicht doch schon einmal in der Jugend oder später Knochen gebrochen habe. Viele Hinweise gibt es, die auf die Osteoporose schließen lassen. Schmerzen sind es nicht. Außer, dann ist aber die Osteoporose schon weiter fortgeschritten. Ich habe plötzlich ganz heftige Schmerzen im Rücken. Es können plötzlich auftretende Schmerzen sein oder eben Anzeichen, dass mein Rücken sich wölbt, dass ich einen Rundrücken bekomme. Ein deutlicher Hinweis ist, dass ich zum Beispiel, dass meine Körpergröße abnimmt, dass ich merke, ich werde kleiner. Das sind zum Beispiel wirklich sichere Hinweise auf die Osteoporose, weil nämlich in der Wirbelsäule die Wirbel sinken entweder langsam zusammen, das geht auch schleichend, oder wenn ich heftige Schmerzen habe, dann sind das spontane Wirbelbrüche.
Also die Erkrankung selber verursacht überhaupt keine Schmerzen, sondern nur die Folgen daraus dann sozusagen. Genau. Wobei man muss schon unterscheiden wahrscheinlich auch zwischen dem Knochenschwund der Osteoporose, die Altersbedingt ist, die eigentlich normal ist und mit der wir wahrscheinlich alle früher oder später dann konfrontiert werden, oder eben die wirkliche Erkrankung, die auch schon im mittleren Alter schon passieren kann, auch schleichend, ohne dass man es merkt.
Ja, die Osteoporose kann weit früher schon beginnen, durch unseren sitzenden oder inaktiven Lebensstil. Leider Gottes rückt die sogar schon weiter nach vor, sogar ins Jugendalter teilweise. Sehr inaktive Kinder sind davon auch schon betroffen und Jugendliche. Und eben auch im mittleren Alter Erwachsene natürlich auch. Ja. Es hängt sehr davon ab, welche Risikofaktoren man hat, ob man einen bewegten Lebensstil hat, ob man sich gut ernährt, ob man ausreichend Kalzium zu sich nimmt, zum Beispiel, das ist so ein Schlüsselnährstoff, ob man viel im Freien ist, wenn man genug Sonnenlicht hat, kann auf unserer Haut Vitamin D oder eine Vorstufe von Vitamin D gebildet werden, was auch sehr gut für die Knochen ist. Wenn man das aber alles nicht hat und vielleicht auch noch andere Erkrankungen, wo man gar nicht weiß, dass die mit der Osteoporose zusammenhängen, kann das vielleicht ein Grund sein. Mhm. Es gibt viele Erkrankungen, die die Osteoporose verursachen. In erster Linie muss man sagen, gibt es einmal diese primäre Osteoporose, die durch Vererbung, Veranlagung verursacht wird. Oder eben, dass sie dann womöglich irgendeine Erkrankung habe, die zum Beispiel meinen Darm unfähig macht, die Nährstoffe gut aufzunehmen. Mhm. Oder Magenerkrankungen, Nierenerkrankungen, zum Beispiel die Zöliakie oder Laktoseintoleranz, die zur Osteoporose führt. Auch Behandlungen nach Krebserkrankungen verursachen eine Osteoporose. Wirklich viele, viele Ursachen kann es dafür geben.
Ja, auch Medikamenteneinnahme. Wie Cortison, genau, glaube ich, oder
genau,
Magenschutz.
Genau, wenn man das über mehrere Monate nehmen muss, genau.
Ja. Und natürlich, Frauen sind tatsächlich häufiger betroffen als Männer. Also man spricht davon, dass 80%, glaube ich, gell, sind von Osteoporose tatsächlich Frauen betroffen und 20% Männer. Wobei Männer, das sind alles Statistiken, gell, also ja. Männer, wahrscheinlich von ihnen weiß man es halt noch weniger.
Ja, das ist sehr schwer, glaube ich, auch mit diesen Zahlen. Wie hat man die überhaupt erhoben? Ja. Auf jeden Fall kenne ich zum Beispiel die Aussage, jede dritte Frau und jeder fünfte Mann haben im Leben, also ab dem 50. Lebensjahr, einen osteoporotischen Bruch.
Oh.
Das ist auch schon sehr eine sehr heftige Zahl.
Ja, und auch wie viele Menschen sind dann tatsächlich an Osteoporose erkrankt in Österreich, Elisabeth?
Ja, es gibt auch eine Zahl, aber die ist halt auch schon sehr, sehr alt. Ich frage mich, warum es nicht in der Zwischenzeit wieder mal erhoben wurde. Ja. Man hat vor 20 Jahren schon von 700.000 Betroffenen gesprochen.
Aber wahrscheinlich sind ja viel mehr.
Das ist eben das Problem bei der Osteoporose, dass sehr viele Menschen wahrscheinlich erkrankt sind, aber eben die Osteoporose noch nicht in Erscheinung getreten ist oder man seine Knochendichte noch nie gemessen hat.
Mhm. Und jetzt zu dir, Elisabeth, weil du bist ja auch eine Frau, du bist die Leiterin der Selbsthilfegruppe hier, aber du bist eigentlich nicht betroffen von Osteoporose. Ich kenne ja nur eine sportliche Frau. Also wir kennen uns ja eigentlich schon lange, wir waren Skilehrer-Kolleginnen und ich kenne dich, du führst den Lauftreff auch schon Jahre oder Jahrzehnte sogar.
Weit über 30 Jahre,
ja. Über 30 Jahre betreust du den Lauftreff. Mhm. Aber nicht jetzt, weil du an Osteoporose erkrankt bist oder bewusst vorbeugend, sondern erzähl mal, wie bist du dazu gekommen, sich so für das Thema zu interessieren?
Ja, vor vielen Jahren hat meine Mutter die Diagnose von einem Internisten bekommen oder den Hinweis, sie soll einmal ihre Knochendichte messen lassen. Und damals hat man aber noch sehr wenig gewusst über die Osteoporose. Und wir haben uns eigentlich im ersten Moment gedacht, ja, wie geht es jetzt weiter? Wird der Mutti ihr Knochengerüst zerbröseln oder wie soll das jetzt gehen? Damals haben die Ärzte einem noch geraten, man soll nicht Wäsche auf die Leine hängen. Da hat man ja früher noch so ein Wäschchen gehabt, wo man mit den Armen über Kopf gegriffen hat und aufgehängt hat. Und solche Sachen, mittlerweile weiß man, dass genau das Gegenteil der Fall ist, dass man richtig, richtig viel Bewegung machen muss. Das stimuliert den Knochenstoffwechsel. Und das ist ja eigentlich das Um und Auf, dass die Knochen ja keine steifen Teile in unserem Körper sind, irgendwelche starren.
Sondern
es ist lebendes Gewebe und es geht dieser Knochenstoffwechsel vor sich. Das heißt, es gibt einen ständigen Umbau, beziehungsweise einen Knochenabbau von der älteren Knochenmasse und dann kommt wieder der Aufbau, in dem neue Knochenmasse dort in diese Lakunen, sagt man, in diese Löcheln, die da hineingefräst werden von den abbauenden Zellen, wird dann wieder Knochen aufgebaut.
Das läuft parallel, das läuft zugleich, das läuft immerwährend eigentlich.
Genau.
Über den Tag, über die Wochen und
Jahre
hinweg.
Genau, wobei der Abbau schneller vor sich geht offensichtlich und der Aufbau langsamer.
Umso älter man wird dann auch, gell?
Ja, allgemein auch. Mhm. Aber Tatsache ist, dass die Osteoporose, so könnte man sie auch beschreiben, wenn sie nicht vom Alter abhängt, also von hohem Alter oder von meiner Vererbung, dass dieser Knochenumbau eigentlich das Allerwichtigste ist. Und wenn man jetzt über dieses Thema redet, dann muss man bedenken, dass das auch in der Jugend schon sehr wichtig ist, weil man kann diesen Knochenstoffwechsel richtig beleben. Man kann viel dafür tun. Wenn man nämlich viel Bewegung hat, und zwar nicht nur spazieren gehen in der Sonne, das ist auch sehr gesund, vor allem wegen des Sonnenlichts und dem Vitamin D, das gebildet wird, sondern man muss richtig hüpfen und springen. Also man sagt, so Ballsportarten, wo es richtig heftig zugeht, Stopps und Drehen und vorwärts und rückwärts, was man ja beim Ballspielen auch macht, das ergibt solche Impact-Kräfte, heißen die mit dem Fremdwort. Das sind einfach so Stoßkräfte, Zug, Druck und Stoß, das ist wichtig für die Knochen. Das stimuliert sie. Und das Interessante ist ja, dass eigentlich die Muskeln das Ausschlaggebende sind. Weil wenn die Muskeln stark sind, dann geben die wirklich die Impulse weiter an die Knochen.
Aha, da gibt es einen direkten Austausch zwischen den Muskeln
direkten,
und den Knochen.
Ja, genau. Aha. Das ist wirklich eine Verbindung zwischen Muskeln und Knochen. Und wenn man das weiß, dann tut man wirklich gut daran, dass man auch das betreibt. Und so ist eigentlich für mich das interessant geworden. Meine Mutter hat auch dann viel Bewegung gemacht. Sie war halt dann schon älter, also hat sie sich mit Nordic Walken und Berggehen und solchen Sportarten begnügt. Ja, genau.
Aber da hat sie dann schon gewusst, dass es hier gut
tut. Da hat sie schon gewusst, genau, dass sie Osteoporose hat. Die Informationen sind immer häufiger geworden. Man hat immer mehr über die Osteoporose erfahren und dann hat man auch gelernt, dass eben nicht das vorsichtig sein und sich möglichst wenig bewegen, dass nicht irgendwas bricht, dass das eigentlich nicht das der richtige Weg ist, sondern im Gegenteil, dass man seine Knochen und seine Muskeln richtig belasten soll.
Und weil deine Mutter an dieser Krankheit dann gelitten hat, hast du dich auch interessiert, hast du dich informiert, damit du sie besser unterstützen kannst?
Ganz genau.
Eventuell auch genetisch könnte es dich ja auch dann treffen.
Ganz genau. Auf jeden Fall ist es ein typischer Fall, wo es vererbt sein könnte. Aber mittlerweile weiß man auch, dass man vor der Diagnose einfach einmal schaut, wie sind die Risikofaktoren für den betreffenden Menschen, der jetzt da gerade sitzt bei mir in der Ordination als Arzt. Und wenn der jetzt nicht raucht, wenn der sich gesund ernährt, wenn er sehr viel Bewegung macht, also einen gesunden Lebensstil hat, keine anderen Medikamente nehmen muss, keine Erkrankungen hat, keine Knochenbrüche hatte oder eben Knochenbrüche, die halt wirklich bei heftigen Stürzen, Stürzen passiert sind, dann ist das Risiko immer geringer. Dann verschiebt sich das schon ein bisschen mehr ins Alter hinaus. Als wenn jetzt der Mensch da sitzt und der hat viele andere gesundheitliche Probleme schon und hat einen schlechten Lebensstil und eben auch einen unbewegten, einen sitzenden
Lebensstil. Also Risikofaktoren sind tatsächlich, wie eigentlich bei vielen anderen Erkrankungen auch, Bewegungsmangel, sagst du?
Absolut, ja.
Ernährung?
Genau, mangelhafte Ernährung,
Rauchen,
übermäßiger Alkoholkonsum,
das sind so diese Haupt.
Aber auch das Körpergewicht, ein zu geringes Körpergewicht.
Zu geringes Körpergewicht.
Also wenn man sich mit diesen Sachen beschäftigt, Jugendliche, die sehr geringes Körpergewicht haben, Auch kann man ein Auge drauf werfen, wie Jugendliche im Spitzensport oder Frauen im Spitzensport, das ist auch ein sehr interessantes Thema, weil viele Frauen ja dann eigentlich auch keine Menstruation mehr haben durch die durch den Spitzensport, durch die überdimensionalen Belastungen. Mhm. Also als Laie kann man sich's vorstellen, die sind eigentlich so wie in den Wechseljahren, dann so wie wir es in der Menopause haben.
Dann wären wir schon bei einem wichtigen Thema, nämlich Frauen betrifft es ja auch deshalb so oft und öfter als die Männer, vor allem dann ab den Wechseljahren. Aber eigentlich schon vor den Wechseljahren beginnt ja der Umbau oder Abbau vieler Hormone und da vor allem das Östrogen, dass ja die Frauen bis dorthin auch vor diesem Abbau des Knochens, der Knochenmasse auch schützt und dann natürlich durch den Wegfall und Abfall immer mehr dann auch Frauen davon betroffen sind. Deswegen rät man ja auch Frauen, ich glaube, ab 50 oder ab den Wechseljahren zur Knochendichtemessung.
Ja, genauso wie du das sagst, ist es. Die Östrogene, die sind wirklich wie ein Lebensmotor und die fallen dann für uns weg. Aber die Männer sind deshalb nicht verschont. Die Männer bekommen die Osteoporose um einige Jahre später erst. Man kann sagen, dass die 10 Jahre später vielleicht in diese Situation kommen. Und noch was kann man dazu sagen, weil wir vorher schon von der Bewegung und von dem Sport für die Jugendlichen und von der Vorbeugung gesprochen haben. Kinder, die ein sehr starkes Knochengerüst aufbauen bis zu ihrem Erwachsenenalter, die haben ein großes Plus, weil davon muss man ja ausgehen, wie ist meine Ausgangssituation, wenn ich jetzt in die Wechseljahre komme und ich habe bis dahin eigentlich schon, Raubbau an meiner Gesundheit betrieben oder nicht viel für meine Gesundheitsförderung getan, dann habe ich eine schlechtere Ausgangssituation. Es ist fast wie bei einem Sparkonto, dann habe ich jetzt nicht so viel zum Wegnehmen. Wenn ich aber in der Jugend einfach einen starken Knochenbau mir zugelegt habe durch meine Lebensweise, dann habe ich nachher, man sagt, man kommt 10 Jahre später in diese kritische Phase, wo dann Knochenbrüche durch die Osteoporose entstehen können, wenn ich älter bin.
Und da hast du sogar eine Masterarbeit darüber geschrieben. Du hast den Master of Health and Fitness gemacht. Und deine Masterarbeit hat sich genau damit beschäftigt, nämlich die Prävention in Kindes- und Jugendalter. Also Osteoporose, glaube ich, da taucht bei vielen Menschen das Bild älterer Menschen auf mit einem Buckel und bis dahin ist man sowieso nicht betroffen und kann auch nichts dagegen oder dafür machen. Dabei beginnt es, wie du ja jetzt schon erwähnt hast, schon wirklich im Kindesalter. Also was hast du da herausgefunden? Konkret so, was kann man machen?
Vor allem habe ich mich damit beschäftigt, wie man durch Gesundheitsförderung im Kindes- und Jugendalter präventiv gegen die Osteoporose vorgehen kann. Und das war sehr, sehr interessant, weil ich auch auf Sachen draufgekommen bin, zum Beispiel, dass eigentlich der Knochen der Belastung folgt. Das ist ein Gesetz, das jemand einmal herausgefunden hat. Und zwar, der Arzt hat Wolf geheißen und das Gesetz heißt auch das Wolfsche Gesetz. Aha. Und zwar kann man genau sehen, also ein typisches Beispiel ist, dass eine Tennisspielerin oder ein Tennisspieler, der mit dem rechten Arm aufschlägt, dort einfach, wenn er rechts spielt, aufschlägt, hat er dort die stärkere Knochendichte und eine bessere Knochensituation als im linken. Also das muss jetzt nicht das ganze Knochengerüst betreffen, sondern wenn man zum Beispiel einmal einen Gips hat, dann baut auch dort, wo der Gips war, diese Knochendichte und Knochenmasse ab. Wenn das mehrere Wochen sind, ja dann eigentlich 6 bis 8 Wochen, das ist eine lange Zeit.
Also eigentlich sollte man, wenn man schon weiß, man ist so, man hat eine Operation vor sich, könnte man eigentlich schon im Vorhinein Knochenaufbau betreiben und Muskelaufbau, weil es dann eh wieder
Ja, so schnell geht es allerdings nicht. Aber man soll sich nicht irritieren lassen. Es hat auch schon Fälle gegeben, wo jemandem eine Osteoporose attestiert wurde. Ja. Und die Dame hat sich aber gut ausgekannt und hat gesagt, na, das ist nur deshalb, weil ich einen Gips gehabt habe. Je nachdem, wo jetzt die Messung vorgenommen wurde. Aber das ist halt erwiesen. Mhm. Das sind einfach Dinge, die erwiesen sind und die dann eigentlich Schlüsse ziehen lassen, wo man dann sieht, aha, so schaut es aus. Meine Knochen sind nicht so, wie sie sind und bleiben so, sondern meine Knochen verändern sich, je nachdem, wie sie belastet werden.
Ja. Und das ist sehr interessant. Wie du erzählt hast mit dem Sparkonto, das ist sehr gut nachvollziehbar, dass man das schon von Kind auf eben schon auffüllen soll. Mit Hüpfen, mit Springen, das Gummihupfen zum Beispiel.
Toll.
Ich weiß nicht, du hast Enkel? Enkelinnen und Enkel hast du, ja? Elisabeth, wie ist das? Ich weiß es jetzt gar nicht. Wird das gemacht, das Gummihupfen? Ist das noch in?
Ja,
bei den Kindern?
Unsere größeren Enkelkinder, da ist auch ein Mädel dabei und das Mädchen hat es auch mit ganz großer Energie betrieben. Das ist so eine typische Sache für den Frühling oder Sommer. Doch, das wird noch betrieben.
Aha, ich sehe das kaum, aber das wäre auch so etwas, was natürlich ganz gut wäre.
Das Springen, wirkt fantastisch, das Hupfen.
Genau. Also, und ich bin ja auch jetzt, weil ich natürlich vor dem Podcast ein bisschen was gelesen habe über Osteoporose und dann mit dir schon gesprochen habe, bin ich jetzt auch auf Neues gestoßen. Und so habe ich wirklich gedacht, dass in meinem Alter, naja, alles, was mit Hüpfen und Springen zu tun hat, das ist alles nur schädlich. Also Tennis spielen, sogar Joggen vielleicht. Es schadet den Gelenken und ist eigentlich für nichts gut. Dabei, auch in unserem Alter, ist es noch gut und sogar Tennis spielen wäre in dem Fall gesund für die Knochen.
Ja, auf jeden Fall, so wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, wichtig sind diese Zug-, Druck- und Stoßkräfte, die auf die Muskeln und auf die Knochen wirken, die dann eben diesen Knochen, unseren Knochenstoffwechsel stimulieren. Wenn wir zum Beispiel schon eine Osteoporose haben und womöglich schon Wirbelkörperbrüche haben, dann heißt schon ein bisschen vorsichtig sein bei so risikoreichen Sportarten, weil man ja doch stürzen kann und das würde ich nicht riskieren. Aber trotzdem kann man muss ja nicht schon aus 2 Meter runterhupfen als ersten Versuch, das ist vielleicht nicht so gut, aber man kann immer noch mehr tun. Man kann ein bisschen Schnur springen oder man kann verschiedene Sachen machen, in eine Gymnastik gehen, wo man einfach ein bisschen gefordert wird. Selber ist man vielleicht ein bisschen zu, fordert man sich selber ein bisschen zu wenig und denkt, jetzt habe ich schon. Wichtig ist, dass man bei diesen ganzen Dingen auch durchhält, dass man viele, das ist auch erwiesen, dass man wieder viele Wiederholungen macht und die konsequent ausführt. Also nur ein bisschen springen oder ein bisschen laufen ist zu wenig, sondern es muss wirklich schon von der Summe her auch, von der Menge her der Belastung auch ganz schön stark sein.
Und eben auch Krafttraining.
Krafttraining ist wichtig. Genau.
Wie schaut es zu deiner Woche aus? Wie machst du das mit deinem Sport? Hast du auch einen fixen Plan, wie du deine Woche gestaltet?
Ja, ich schaue in der Früh in den Spiegel und wenn ich dann vielleicht noch meine Oberarme frei habe, dann denke ich mir, und jetzt tue was. Weil im Alter weiß man, vor allem als Frau, wenn man jetzt nicht körperlich oder wenn man nicht so richtig anstrengende Arbeit für die Oberarme hat, dann muss man schon selber nachhelfen. Und ich mache mehrmals über den Tag verteilt wirklich auch Muskelübungen. Und es ist simpel, man kann sich auch wirklich zu Hause was nehmen. Ich habe sogar mal so eine kleine Broschüre gemacht für unsere Osteoporose-Organisation, wo ich es mit Mineralwasserflaschen vorgezeigt habe. So richtig volle Mineralwasserflaschen haben auch ein gewisses Gewicht. Oder man hat Hanteln oder man nimmt die Therabänder, die sehr gut einzusetzen sind, verschiedene andere Übungen auch mit dem eigenen Körpergewicht, die man wirklich gut auch in der Wohnung machen kann.
Also man soll sich ruhig auch ein bisschen fordern und es soll ein bisschen anstrengend sein, das ist wichtig.
Ein großes Thema ist, und das tritt immer wieder als Frage auf, in der Selbsthilfegruppe, wenn die Leute schon älter sind und von Osteoporose betroffen, dann scheuen die sich so intensiven Sport zu machen, Aber da sind zum Beispiel, wenn jemand schon ziemlich alt ist, muss man sich mal vorstellen, ist doch das Aufstehen von einem Sessel auch schon eine große Anstrengung für die Muskeln. Und wenn man das öfter macht, oder es gibt überhaupt eine Sesselgymnastik, wir hatten das auch schon für unsere Gruppe, für die älteren Mitglieder, einmal in der Woche so eine Sesselgymnastik, wo eine Vorturnerin dabei war, die das angeleitet hat. Und dann kann man zu Hause ja fleißig selber auch zusätzlich noch üben. Aber das sind auch wirklich simple Sachen. Übungen auf einem Sessel, wenn man sich unsicher fühlt. Auch Übungen, wo man an der Sessellehne oder an irgendeinem wirklich sicheren Gegenstand sich festhalten kann. Dann hat man schon wieder viel größere Reichweite und kann mehr Ideen entwickeln. Und mittlerweile gibt es so viele Unterlagen. Man kann auch im Internet nachschauen, im Fernsehen wird geturnt, sehr zu empfehlen.
Eigentlich von Kind an bis ins hohe Alter
kann man
das angepasst an seinen körperlichen Fähigkeiten ausführen und sollte man es machen.
Und du hast mich gefragt, wie es bei mir ausschaut, also mehrmals in der Woche mache ich wirklich diese intensiven Übungen und wir gehen zweimal in der Woche laufen, eben jetzt wieder mit dem Lauftreff, da machen wir auch eine ordentliche Runde. Wir gehen so wie gestern mit den Nordic Walking Stöcken von Geimberg los bis zur Moosalm und wieder retour und das ist
toll.
Auch ein bisschen
Du warst immer fit oder hast immer diesen Eindruck mir vermittelt und bis jetzt hast du nicht viel verändert, habe ich so das Gespür. Und auch mental natürlich hat es eine große Auswirkung, nicht nur auf die körperliche Gesundheit, sondern natürlich auch auf die mentale Gesundheit. Nicht? Ist das sehr wichtig, die Bewegung?
Auf jeden Fall. Und es ergeben sich soziale Kontakte, es entstehen Freundschaften. Wenn man außer Haus sportelt, ist das sehr nett. Und ich bin auch immer noch ein bisschen mit dem Sport in der Schule verbunden. Da gibt es ein großes Projekt, das schon sehr lange läuft. Früher hat das Kinder gesund bewegen geheißen. Das habe ich viele, viele Jahre gemacht. Und mittlerweile geht das über in die tägliche Turnstunde, tägliche Bewegungseinheit. Und daran sieht man, spät aber doch kommen diese Sachen endlich auch dorthin, wo sie hingehören. Weil ich habe durch meine Ausbildungen schon vor weit über 10 Jahren und 15 Jahren schon gehört, wie wichtig das alles ist. Aber damals war das noch nicht so Thema
schade,
in meinem Umfeld oder in der Bevölkerung. Mhm. Aber wissen tut man das schon sehr lange,
wie wichtig das ist. Eingespart, gell, und hast du auch den Eindruck, dass die Kinder sich weniger bewegen? Nimmst du das wahr? Oder ist das eher so der Eindruck? Oder so,
doch, auf jeden Fall. Mhm. Aber das heißt nicht, weil die Kinder sich verändern, sondern weil sich einfach die Lebensumstände verändern. Die Kinder, wenn sie unter Kindern sind, fangen die automatisch an, wieder irgendwas zu spielen. Natürlich Voraussetzung, dass nicht das Handy jetzt im Vordergrund ist, dann sitzen sie alle mit dem Handy. Handy, das ist alles okay und alles zu seiner Zeit. Aber man muss die Kinder halt auch ein bisschen motivieren oder ein bisschen einen Anstoß geben.
Und auch herumtoben lassen.
Genau.
Nicht das, nur ein Kind loben, dass es brav ist, wenn es ruhig ist. Sitzt. Und
Und Vorbild sein als Erwachsener. Vorbild sein als Eltern und als Lehrer.
Weil es hat tatsächlich haben wir ja gehört, gravierende Folgen dann im Erwachsenen und im Altwerden, aber auch natürlich fürs Gesundheitssystem, weil es verursacht ich habe da von einer seriösen Quelle die Kosten fürs Gesundheitssystem über 1 Milliarde Euro jährlich. Halt ist das so eine Zahl. Aber natürlich hat es dann auch da ihre Auswirkungen.
Ja, enorme Auswirkungen. Bei uns ist ja das Gott sei Dank so, dass das Gesundheitssystem sehr gut funktioniert. Das ist nicht in allen Ländern so. Und wenn man sich vorstellt, wie viel Leid das auch für den Patienten bringt, wenn ein älterer Patient oder ein älterer von Osteoporose betroffener Mensch einen Oberschenkelhalsbruch erleidet, kann man das ja medizinisch schon wieder sehr gut hinbringen. Aber nicht alle Menschen erholen sich danach. bei vielen endet es tatsächlich in einer Pflegebedürftigkeit. Die kommen irgendwie so, wie man unter Anführungszeichen sagt, nicht mehr auf die Beine. Ja. Dann läuft das auch oft gleichzeitig mit dem Verlust des Partners oder das reißt auch so ein Loch hinein ins Privatleben. Da ist man dann inaktiv, man geht nicht mehr so viel raus, man isst nicht ausreichend, wenn man allein ist. Das ist ein großes Problem.
Ja, auf alle Fälle ist es so. Und vielleicht auch, kommen wir noch einmal zurück, was ganz wichtig mir erscheint, ist eben, sind noch einmal diese Wechseljahre, die ja eine sehr spannende Zeit ist. Und über dieses Thema Wechseljahre werden wir ja auch noch einen eigenen Podcast einmal machen. Verdient es auf alle Fälle. Man kann natürlich mit Bewegung vorbeugen und da kann natürlich aber auch dann ganz konkret auch entgegensteuern, natürlich durch auch Medikamente, sei es, wenn man jetzt schon an einer Osteoporose erkrankt ist, gibt es ja wohl auch Medikamente, aber jetzt auch natürlich, wenn man in den Wechsel kommt oder schon davor merkt, dass der Östrogenspiegel sinkt, dass man auch da den wieder sich zuführt, natürlich, wenn man es braucht. Und diese Schreckensgespenster mit den Hormonen, da hat sich mittlerweile in den Jahren schon sehr viel getan, sehr viel verändert. Und die Hormone, die man heute als Frau zugeführt bekommt, von der Frauenärztin verschrieben natürlich und auch nur, wenn man sie wirklich braucht, die sind ja ganz was anderes. Das sind diese bioidenten Hormone, sind nicht krebserregend und meines Wissens haben da auch die Frauenärzte oft zu kämpfen damit, dass man den Frauen auch wirklich diese positiven Seiten dieser Möglichkeit auch wieder, wieder aufklärt, den Frauen, weil viele eben schon mit diesen großen Vorbehalten dagegen schon kommen und ja, nicht Östrogen sich zuführen möchten. Dabei, wie gesagt, ist es heute ganz anders, aber dazu machen wir mal selber einen Podcast, weil wenn man sich jetzt schon in den Wechseljahren, also noch im mittleren, im guten Alter, Östrogene vielleicht zuführt, das ist ja auch eigentlich eine Vorsorge, eine Gesundheitsvorsorge, um eben nicht an Osteoporose bald zu erkranken. Oder Elisabeth, wie siehst du das?
Hormone war die Behandlung mit Hormonen, die Behandlung der Osteoporose mit Hormonen, muss man sagen, war viele Jahre sehr verpönt. Es hat einfach wirklich den Anschein gehabt, dass die Frauen Brustkrebs davon bekommen und es war so ein Horror irgendwo, wenn man gehört hat, Hormone, und da hat jeder gleich die Hände weggelassen davon. Mittlerweile hat sich das wirklich auch verändert und es gibt Ärzte, die sehr wohl Hormonpräparate verschreiben und das, glaube ich, muss der Arzt, ist auf alle Fälle Sache des Arztes und da lege ich großen Wert drauf, dass ich einfach für die Selbsthilfe zuständig bin, als Ratgeber, wir knüpfen Kontakte einfach zu anderen Institutionen, wenn es jemand braucht, oder wir sorgen für Informationen von außen, aber eben das ist Sache der Ärzte und Ärzte, so viel ich weiß, schauen trotzdem, ob die Patientin dann eher anfällig wäre für eine Krebserkrankung. Also es werden schon Risikofaktoren auch vor dieser Hormongabe ausgeschlossen.
Aber es gibt eben Möglichkeiten. Gell?
Genau. Und es gibt Ärzte, die sehr offen sind für eine Hormonverschreibung. Das, glaube ich, wird mit der Patientin oder mit dem Patienten einfach abgeklärt, mit dem Arzt. Und alle Risikofaktoren werden da abgecheckt. Und dann ist das überhaupt nichts dagegen einzuwenden.
Auf jeden Ihr Fall. Habt ja auch bei der Selbsthilfe immer wieder auch Vorträge von Ärztinnen und Ärzten. Ihr seid in der Selbsthilfeorganisation, im Dachverband sind ja auch renommierte Ärzte dabei. Und Elisabeth, du bist schon sehr lange bei der Selbsthilfe.
Ja, unsere Selbsthilfegruppe, die Osteoporose-Selbsthilfegruppe Lienz, wird schon bald jetzt ihr 20-jähriges Jubiläum feiern. 2006 im Dezember wurde die Gruppe gegründet und da sind zwei Herrschaften aus Graz gekommen, und zwar von der Aktion Gesunde Knochen und von der Osteoporose Selbsthilfe Österreich, ein Arzt, und haben einen Vortrag dann gehalten für unsere Gruppe. Und das war sehr interessant. Die haben dann sehr bald gemerkt, ja, sind natürlich auch in der, die Interessentinnen waren auch schon eher im höheren Alter. Und dann war ich eigentlich der Teenager unter denen. Und dann bin ich halt zur Ehre gekommen, dass ich sehr bald auch in den Vorstand gekommen bin, weil man einfach gesagt hat, ja, du kannst das mit dem Computer und du machst das und du schaffst das. Ja, das war auch eine sehr interessante Zeit, muss ich sagen. Ich habe sehr viele Leute kennengelernt. Es gibt ja Gruppen in ganz Österreich und es hat Weiterbildungsveranstaltungen gegeben, wo aus allen Gruppen Teilnehmer und die Vorstände da waren. Und eben auch in der Organisation, das war auch sehr interessant. Es hat auch einen überregionalen Verband gegeben, wo Deutschland, Österreich und die Schweiz beteiligt waren. Da hat es tolle Kongresse gegeben, wo man wirklich sehr, sehr viel Interessantes über die Osteoporose erfahren konnte. Und das ist wirklich für mich sehr hilfreich gewesen, auch für meine Gruppe. Und wie wir so gestartet haben in Lienz, war das auch toll. Wir haben die Frau Dr. Satschiri eingeladen, sie war bei uns und es war auch sehr hilfreich für uns, wenn jemand gesagt hat, ja, wohin soll ich mich wenden? Ja, hat sie oft sie mit Rat und Tat zur Seite gestanden und natürlich mit ihren Kenntnissen, ihren medizinischen und Erfahrungen. Und zu unserem 10-jährigen Jubiläum hat sie auch mit uns das wirklich begangen, dieses Jubiläum, hat einen tollen Vortrag gehalten im Krankenhaus. Und ja, auch wir hatten auch Gynäkologin, die Frau
also
Dr.
Der Austausch
Remmler war
ist
bei
immer
uns
wichtig
schon.
Und die Information. Genau. Und deswegen reden wir heute auch darüber. Es geht um Aufklärung, ist also schon bevor man eine Diagnose hat und natürlich auch dann, wenn man eine Diagnose hat. Jetzt Elisabeth, jetzt wenn man wirklich die Diagnose bekommt vom Arzt, Osteoporose, was bedeutet das tatsächlich für den Mensch?
So wie ich es erfahre von unseren Gruppenmitgliedern, fällt man wirklich in ein tiefes Loch. Das war auch damals bei meiner Mutter so. Und dann fängt man an, so wie es meistens ist, fängt man an nachzulesen. Heutzutage kann man natürlich, schaut man gleich mal ins Internet. Aber wichtig ist, dass man sich Zeit lässt. Man kann das nicht auf einmal alles fassen und verstehen, sondern man soll sich einfach einmal ein bisschen beschäftigen mit den Knochen, mit meiner Lebensweise und einfach so Stück für Stück in das hineinfinden. Weil ein guter Tipp ist natürlich, einfach einmal die Selbsthilfegruppe anzurufen. Dann gibt es meistens schon ein beruhigendes Gespräch am Telefon. Und dann schlage ich vor, dass die Betroffenen mal in die Gruppe kommen sollen. Dann nimmt es schon den Druck, weil da sitzen so viele, also so viele. Wir sind meistens so zwischen 12 und 14 Personen, 10 bis 14. Und dann hört man ein bisschen was und dann sind die auch gerne bereit, Auskunft zu geben. Und dann wird es irgendwie schon ein bisschen milder, diese Nachricht. Man sieht, aha, ja gut, also die sind jetzt schon lang da in der Gruppe und die leben auch mit dem Thema. Und man kann auch wirklich sehr gut leben mit der Osteoporose. Dessen muss man sich bewusst sein.
Man kann auch Knochen, die Dichte auch stabilisieren, gell, wenn man was dafür tut.
Und aber das ist auch ein zweischneidiges Schwert, weil dadurch ist die Osteoporose nicht so ein brisantes Thema, was sie eigentlich verdienen sollte, so wie du schon gesagt hast, aufgrund der Kosten, aufgrund der Immobilität, die dann Menschen haben, wenn sie in die Pflegebedürftigkeit kommen. Das geht ja dann nur abwärts, weil es wird ja immer schlimmer. Aber so gesehen, an der Osteoporose stirbt man nicht und das ist es. Es gibt prekärere medizinische Probleme, gesundheitliche Probleme und medizinische Themen und dem wird dann mehr Augenmerk natürlich beigemessen, was auch verständlich ist. Aber wie gesagt, wenn man daran denkt, was das Knochengerüst für eine Funktion hat im Körper, wie wichtig das ist, dass man vor allem jetzt, wo unsere Gesellschaften viel älter werden, nicht nur in Österreich, sondern wirklich einfach in allen industrialisierten Ländern, hat man früher gesagt. Aber in unserer Welt werden die Menschen sehr alt und das ist ein großes Problem. Ja. Weil wie geht das dann weiter? Also genau, das summiert das ist, sich jetzt, ja. das, und die Problematik.
Immobilität betrifft dann auch die mentale Gesundheit.
Genau.
Und das ist ja auch ein Thema, an der immer mehr Menschen leiden, vor allem ältere Menschen, die eh schon sehr viel alleine sind und dann noch vielleicht immobil sind. Der schlägt sich natürlich auch auf die Psyche dann.
Auf jeden Fall. Mhm. Und das ist auch in der Selbsthilfe wichtig, dass man lernt, dass man seine Fähigkeiten, und da motiviert man einander eigentlich, wir motivieren uns gegenseitig, dass man seine Fähigkeiten unbedingt hochhält und dass man die schätzt und dass man daran arbeitet, dass man nicht verliert. Also die Eltern sagen immer, allein nicht nachgeben.
Ja.
Also,
also das soll man
wirklich
vielleicht
ein bisschen dran arbeiten,
sein, ein bisschen,
genau.
Ja, allein nicht nachgeben.
Genau, und im Frühling jetzt, wo man wieder spazieren kann und marschieren, spazieren ist eh fast ein bisschen wenig, aber wieder das versuchen, schaffe ich das heuer noch, was ich letztes Jahr geschafft habe, und sich mit sich selber messen, mit seinen eigenen Fähigkeiten. Ich muss mir nicht mit einem Spitzensportler messen, sondern
sich was zutrauen und den Knochen auch etwas zumuten.
Genau. Gell? Keine großen Risiken eingehen, aber fleißig daran arbeiten.
Etwas noch vielleicht, wenn wir noch keine Diagnose haben und wenn jetzt uns die Menschen zuhören und vielleicht denken, ja hoppala, vielleicht sollte ich einmal eine Knochendichtemessung machen. Sie ist nicht Teil der Vorsorgeuntersuchung, die Knochendichtemessung, leider eigentlich.
Ja. Gell?
Aber ob eben, wenn man in die Wechseljahre kommt, dann mit der Begleitung eines Gynäkologen oder Gynäkologin wird meist dann dazu geraten. Gell? Ist das so?
Genau.
Das ist eine einfache Untersuchung beim Röntgenarzt oder Ärztin, gell, mit einer sehr geringen Strahlenbelastung.
Genau, das ist diese DEXA-Messung, so Großbuchstaben D-E-X-A, DEXA-Messung, eine Röntgenmessung.
Ja.
Natürlich ist es wichtig, dass man das dann macht. Ab einem gewissen Alter raten die Ärzte dann dazu. Das ist prima. Man kann sie auch gerne früher machen. Dann zahlt man sie sich selbst. Wenn sie nicht im Rahmen der Vorsorge finanziert wird, dann zahlt man sie sich einfach selber und dann hat man die Gewissheit und kann das ausschließen, dass man dann plötzlich vor vollendeten Tatsachen steht.
Gut. Und Elisabeth, wenn jetzt jemand das Bedürfnis hat, sich mehr Informationen zu holen, wir haben ja im Artikel, werden wir sicher einiges verlinken, wo man sich online dann noch schlau machen kann und auch deine Telefonnummer und von der Selbsthilfegruppe. Man kann dich auch anrufen, um eben einmal ganz unverbindliches Gespräch einmal mit dir zu führen. Es gibt ja Menschen, die vielleicht nicht so gerne in die Gruppe kommen, aber auf alle Fälle steht jeden frei, dich einmal anzurufen und dann ein Gespräch zu führen, oder?
Selbstverständlich, ja, auf jeden Fall. Das kommt auch immer wieder vor, dass Leute anrufen und fragen, ihr habt eine Selbsthilfegruppe und erkundigen sich. Neulich haben wir wieder jemanden dazu bekommen, das ist immer sehr erfreulich. Es ist auch so in der Selbsthilfegruppe, dass dort auch der Altersdurchschnitt natürlich steigt. Und so gesehen wäre es wichtig, dass man auch wieder jüngere Frauen dazu bekommt. Also
freilich. Und Männer.
Herzlich
und
sind Männer. Die eingeladen. Wir hatten schon Männer. Das Problem ist, dass auch schon sehr, sehr viele Leute verstorben sind aus unserer Gruppe, weil sie schon im hohen Alter waren. Und unsere älteste Dame, die schon seit der Gründung dabei ist, übrigens sind viele Mitglieder seit der Gründung dabei, die älteste Dame ist 95 und wird jetzt im Mai 96.
Ach,
und sie kommt mit dem Rollstuhl zu uns und freut sich über die Kontakte, die sie dadurch noch hat, und das ist auch super.
Ja, also sie befolgt diesen Rat, was du davor gesagt hast, leih nicht locker lassen.
Nicht nachgeben. Eines, Evelyn, haben wir noch nicht gesprochen, und das ist eigentlich die
ganz
Ernährung.
Wichtig. Die Ernährung ist natürlich ganz wichtig.
Ich als Sportlerin habe natürlich über den Sport mehr geredet, aber die Ernährung sollte man doch auch nicht außer Acht lassen. Es heißt ja oft, Milch ist nicht gesund. Es sind auch viele Meinungen, die auseinandergehen, und ich bin auch jetzt nicht die Expertin auf dem Gebiet und erlaubt mir da auch kein Urteil. Tatsache ist, wenn man die Milch gut verträgt, so höre ich das auch von Ärzten immer wieder bei Weiterbildungen, wenn man die Milch und die Milchprodukte gut verträgt, dann ist es eine sehr, sehr gute Kalziumquelle.
Mhm.
Es gibt aber viele Länder, wo die Menschen von Haus aus, ein großer Anteil der Bevölkerung laktoseintolerant ist, und die können das leider nicht. Und dann kann man dieses Kalzium aber auch zusätzlich einnehmen, was kein Problem ist.
Andere Lebensmittel, wenn man jetzt vielleicht weniger Milchprodukte zuführen möchte. Welche Produkte, welche Lebensmittel wären dann noch gut geeignet? Ja,
sehr gut sind die grünen Gemüse, Brokkoli, Kohl natürlich auch. Es gibt ja eine große Anzahl an gesunden Lebensmitteln und es ist fast unfassbar, dass wir bei so einer Fülle von Nahrungsmitteln, die täglich im Geschäft rund um uns herum aufgestellt und hergerichtet sind, dass wir dann Mangelerscheinungen haben. Das darf eigentlich nicht sein. Also muss man seiner Ernährung schon ein bisschen mehr Wert beimessen und wirklich schauen, habe ich genug und habe ich auch genug Eiweiß, habe ich genug, man kann auch Fische bei uns kaufen, Seefische sind vor allem sehr gesund, Hering, Makrele, Lachs, alles können wir zu uns nehmen und das ist auch sehr, sehr wichtig, absolut, genau.
Und du hast auch immer eine gute Farbe, wenn ich dich sehe, Elisabeth, du bist immer in der frischen Luft, Vitamin D natürlich, aber das kann natürlich dann auch zugeführt werden.
Ja, selbstverständlich. Ja. Wenn man Osteoporose hat oder eine angehende Osteoporose, wird eigentlich als Basistherapie Vitamin D verschrieben und Calcium. Mhm. Wenn man aber jetzt wirklich schon von Osteoporose betroffen ist, geht es nicht ohne Medikament. Dann sind diese Maßnahmen wie viel Bewegung, gesunde Ernährung sehr, sehr hilfreich. Mhm. Aber dann wird man sich mit dem Arzt in Verbindung setzen. Natürlich. Und es gibt zahlreiche Medikamente unterschiedlichster Art, die auch sehr, sehr wirksam sind. Ja. Alle haben die gleiche Absicht. Entweder sie minimalisieren den Knochenabbau ein bisschen, sie reduzieren den Knochenabbau oder sie fördern den Knochenaufbau. Im Idealfall die modernsten Medikamente vermögen beides zu schaffen.
Und eine Expertin, eine Frau Doktor, hat sogar diesbezüglich gesagt, es gibt diese Medikamente, wenn man schon mal krank ist, aber die besten Medikamente alleine sind zu wenig, wenn man nicht tatsächlich sich bewegt, wenn man nicht sich um seine Gesundheit oder seine Ernährung kümmert und natürlich Bewegung, Bewegung, Bewegung.
Genau.
Es wäre zu einfach zu glauben und ist auch bei allen anderen Erkrankungen wahrscheinlich so, dass man eine Tablette schluckt oder ein Medikament zuführt und damit hat man das erledigt.
Erledigt, ja. So gesehen ist auch die Selbsthilfe von großer Bedeutung, weil man einfach gestärkt wird in der Selbsthilfe, das zu tun, seiner Therapie treu zu bleiben. Es heißt auch Therapietreue. Das ist auch ein Problem bei der Osteoporose, dass viele Leute schon einmal ein Medikament genommen haben und dann setzen die das selber ab. Natürlich, man merkt ja den Fortschritt nicht. Allerdings, wenn ich nach 2 Jahren wieder zur Knochendichte-Messung gehe, dann kann ich ein böses Erwachen haben, dann sind aber die 2 Jahre verstrichen. Ja. Wichtig ist ja, dass ich meine Knochendichte so gut wie möglich, Knochendichte sagt man immer nur so schlampig, es geht ja auch um den Mineralgehalt, um die Knochenmasse, um die Qualität der Knochen, die auch sehr ausschlaggebend ist, aber man spricht meistens von der Knochendichte. Aber also, wir hätten auch über die Messung reden können, gell? Das ist auch ein interessantes Thema. Die Leute kommen und sagen, jetzt habe ich das gemessen, aber wie geht das jetzt? Ich kenne mich da nicht aus. Was besagt der Wert eigentlich? Und das ist auch sehr interessant, dass man, wenn man jetzt seine Messung gemacht hat, wenn ich jetzt meine Knochendichte-Messung mache, dann werden meine Werte verglichen mit dem Durchschnittswert von 30-jährigen gesunden Menschen. Und je nachdem, wie weit meine Werte davon abweichen, das ergibt dann diese Zahl, diese Standardabweichungen und das ergibt dann meinen Wert, den ich jetzt habe. Also wenn es minus 2,5 ist, dann ist es einmal eine Osteoporose, so steht es dann drauf. Und es gibt, das ist dieser T-Wert, es gibt auch noch einen anderen Wert, der vermerkt ist, das ist dieser Z-Wert, wo auch die Leute manchmal sagen, und was ist das jetzt? Dort werden meine Werte verglichen mit den Werten Gleichaltriger.
Aha, das ist dann
das
so.
Das ist eine Gruppe von Gleichaltrigen und dann werden meine Werte mit denen verglichen.
Und wenn man jetzt diese Messung hat und diese Daten, dann kann man sich ja beim Arzt oder eben bei Experten dann noch einmal wirklich aufklären lassen.
So ist es, genau.
Auf alle Fälle, was ich jetzt schon jetzt gelernt habe, jetzt am Ende unseres Podcasts dann, es ist immer das gleiche Thema, Bewegung, Ernährung und schon auch Eigenverantwortung. Und dazu wollen wir auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörern animieren, dich anzurufen vielleicht, der Selbsthilfe auch einmal einen Besuch abstatten, weil darüber zu reden, sich auszutauschen, das hilft und das haben wir eben auch gemerkt, auch bei den ganzen anderen Themen, die wir schon behandelt haben, sei es Depression. Wir haben auch über Suizid gesprochen, auch Trauer, Darmerkrankungen und einiges andere noch. Und da ist es bei allen eigentlich herausgekommen, dass eine große Entlastung sein kann und auch eine Hilfe, wenn man sich miteinander austauscht. Und deswegen haben wir halt auch darüber gesprochen, Elisabeth. Siehst du das auch so?
Das sehe ich genauso wie du, da muss ich dir absolut recht geben.
Fein. Ja, also am Ende danke vielmals, Elisabeth. Wir könnten jetzt, glaube ich, nur weitersprechen.
Danke
lange. Dir. Und danke an euch, liebes Dolomitenstadt-Publikum. Ja, und am Ende bleibt mir noch zu sagen, ja, bleiben wir alle in Bewegung. Danke, bis zum nächsten Mal.
Sie hörten einen Podcast von Dolomitenstadt.at, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.